Detektor FM. Zurück zum Thema.
Es fing alles an in einer leerstehenden Brauerei in Leipzig-Connewitz. Steffen Kache hat dort 1992 im Alter von 19 Jahren den Club Distillery mitgegründet und damit ist er quasi der Erfinder der illegalen Techno-Party in Leipzig und außerdem der Grund, dass Leipzig in Sachen Techno überhaupt auf der Landkarte zu finden ist. Und ich freue mich, dass er jetzt bei mir im Studio ist. Hallo Steffen.
Hallo.
Ja, vor 25 Jahren hast du die erste illegale Party in einer leerstehenden Brauerei geschmissen. Die Distillery war geboren. Kannst du dich noch an genau diese Partynacht erinnern?
Ja, wir waren alle verdammt aufgeregt, haben wir vor die ganzen Wochen diese riesenhaften Kellergewölbe leergeräumt. Die waren voll mit Leergutkisten und jeder Menge Müll. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die erste Veranstaltung vom Licht her viel zu hell war, weil wir alle Angst haben, die Leute könnten sich den Kopf vernehmen.
Ja. Das ist manchmal ein Problem. Da merke ich manchmal, auch wenn es so stümperhaften Partys ist, dass es zu hell ist. Es muss auch schon dunkel sein für Techno, oder?
Genau. Auf jeden Fall war es bei der ersten Veranstaltung zu hell, aber die war auf jeden Fall cool. Ich weiß noch, DJ Till hat gespielt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren da. Das waren vielleicht 200. Damals war die Szene auch noch nicht groß.
Ja. Also, wie kommt man dazu, mit 19 einen Techno-Club aufzumachen?
Naja, wir waren ja damals immer unterwegs, auch in Berlin, waren mit Techno irgendwann mal infiziert worden, fanden die Musik total geil und haben uns tierisch geärgert, dass es hier in Leipzig nirgendwo die Möglichkeit gab, zu dieser Musik zu tanzen. Also, es gab ja im Prinzip nur normale Dissen. Da war das verpönt, weil die Geschäftsführer dachten, das führt dazu, dass das Publikum wegbleibt. Es gab ein halbes Jahr vorher schon die Basis, das war eigentlich der erste Club in Leipzig. Das war aber von der Musik her nicht so das, was unseres war, das war einfach härter. Das, was es halt in Berlin gab, das wollten wir einfach in Leipzig machen und deswegen dachten wir, okay, dann, es gab auch schon so ein paar Gehversuche in so einem Jugendclub in Sellerhausen. Da haben wir 4 Veranstaltungen gemacht, bis dann irgendwann dort irgendwie immer mal ein paar Nazis aufgeschlagen sind. Das war auch damals so eine ganz beschissene Zeit.
Okay.
Dann hatten wir in Coney Island mal eine Veranstaltung, die war super. Wir haben die allererste Veranstaltung im Werk 2 gemacht und noch eine im Zorro. Aber das war halt immer das Problem, dass man natürlich immer auf der Suche war nach irgendeiner Location, wo man was machen konnte. Deswegen haben wir uns gesagt, okay, lass uns irgendwie einen eigenen Club, einen eigenen Raum finden, wo wir einfach selber regelmäßig was machen können. Und das war dann halt die alte Kronbrauerei in Connewitz.
Ja, wie seid ihr auf die gekommen? Wie habt ihr die gefunden?
Ja, das war ganz witzig. Und zwar der Bruder eines unserer Mitstreiters wohnte dort gegenüber und die konnten von ihrem Balkon genau auf dieses Objekt gucken und sind dann halt irgendwie, Mensch, lass uns da mal reingehen. Lass uns mal gucken. Und so haben wir das Ding entdeckt.
Und dann einfach mal eine Party da gemacht.
Und dann einfach rein. Ich glaube, wir haben uns noch ein Notstromaggregat irgendwo auf einer Baustelle organisiert, haben dann noch den Brauereibrunnen angezapft, um halt Wasser für die Toiletten zu haben und haben einfach angefangen.
Okay, aber das war ja am Anfang da komplett illegal. Wie konntet ihr euch dann etablieren dann?
Naja, das Witzige war ja, damals waren die Behörden eher mit sich selbst beschäftigt als mit allem anderen. Das heißt, die haben das einfach nicht gecheckt. Und das war auch unser Vorteil. Das war auch damals die Zeit. Damals ging halt sowas noch. Und wir haben einfach losgelegt. Wir haben einfach angefangen, mal schauen, wie lange wir können. Also klar, wir dachten am Anfang, ja, ein paar Wochen und dann fliegt man hier eh raus. Dann wurden wir, glaube ich, erst nach einem Jahr entdeckt. Ja, letztendlich war die erste Aussage vom Ordnungsamt, wir müssen den Laden zumachen, weil das ist ja nicht legal. Dann gab es die ersten Demos.
Aber war das dann so unter der Hand am Anfang oder war das richtig so mit Einlass und also es muss ja offensichtlich sein und auch laut einfach so eine Techno-Party. Nach einem Jahr kam da dann erst jemand vorbei und hat sich beschwert?
Nee. Beschwert hat sich nie jemand, weil wir waren ja im Keller. Das war auch damals wichtig. Wir wollten unbedingt in den Keller, damit uns ja niemand hört, damit uns ja niemandem auffällt. Wir haben auch damals, wir haben Flyer gemacht und Plakate, aber damals alle irgendwie kopiert. Von einem von uns, die Eltern hatten einen Copyshop.
Ja.
Und da wurden halt Flyer kopiert und ausgelegt. Damals war aber die Szene auch noch sehr klein. Also das ist noch nicht so aufgefallen. Und man muss doch noch keinen Einlass machen, weil die Leute, die da hingekommen sind, die sind wirklich wegen der Musik gekommen. Man musste sich jetzt noch keinen Kopf machen, dass da irgendwelche Leute kommen, die da nicht reinpassen. Deswegen könnte man das ein Jahr lang erstmal ganz entspannt machen. Und so ist das dann peu à peu bekannter geworden. Und ich glaube, so nach einem Jahr gab es dann so einen Knall und dann hat sich das irgendwann rumgesprochen außerhalb von Leipzigs Grenzen hinaus und dann gab es da immer so einen Schub und dann war der Laden im Prinzip bekannt. Und es gab eine ziemlich witzige Anekdote, ich glaube im Juni 93 war mal der Beschmutter.
Ah, echt?
So, die war nach ihrem Konzert, waren die da und das stand dann auch in der Bravo, dass das irgendwie der coolste Club war, wo uns im Osten waren und das war dann halt so, so gab es dann immer mal so mehrere Geschichten, wo die Leute dann halt nach und nach auf den Laden aufmerksam wurden.
Hat man das dann gemerkt am Publikum, dass auf einmal dann auch vielleicht ein paar Bravo-Leser oder deren Eltern vielleicht dann vorbeigekommen sind?
Nein, also wir haben dann ich glaube 1993 auch angefangen, eine Türpolitik einzuführen, weil natürlich dann dadurch, dass der Laden bekannter wurde, auch immer mehr Leute kamen, die wir eigentlich nicht haben wollten. Aber jetzt so direkt Bravo-Leser und Mädels in Stöckelschuhen hatten wir dann nicht.
Wen habt ihr da aussortiert? Spießer.
Ja, wie gesagt, das war damals Szene und wir haben uns damals schon versucht abzukapseln von den ganzen Normalos, also für irgendwelchen Diskothekengängern, denen es halt nur darum geht, irgendwie, keine Ahnung, die einfach von der Musik keine Ahnung hatten. Mhm. Und da hat man keine Lust und die blieben halt draußen.
Ist ja was man heute noch oft hat. Also ist oft so, wenn ich Freunde frage, die am Wochenende feiern waren, egal wo, dann kommt öfter mal der Spruch, ja, so die Mucke war ganz gut, aber das Publikum fand ich eigentlich nicht so cool. Wie würdest du sagen, hat sich denn überhaupt so die Feierkultur heute geändert, wenn du heute in den Club schaust und wie das damals war?
Naja, sagen wir so, diese Szene, die es damals gab, die gibt es in der Form nicht mehr. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Und Techno oder elektronische Musik ist auch einfach Business geworden. Das ist einfach so. Ne? Das sieht man auch einfach an den Gagen, die jetzt mittlerweile gezahlt werden, an der ganzen Struktur, die jetzt dahinter steht. Da gibt es Agenturen, da gibt es Management und so weiter und so fort. Und das Publikum, das ist immer schwierig zu sagen. Ich denke mal, damals war das Publikum auch deswegen anders, weil die Sozialisierung anders war. Das waren halt alles Leute, die halt noch die DDR kannten und die dieses Freiheitsgefühl dann wahrgenommen haben kurz nach der Wende. Das kennt jetzt keiner mehr. Für alle ist das jetzt quasi normal. Und es ist auch teilweise so, dass so ein gewisses Anspruchsdenken stattfindet, dass einige denken, okay, ich komme jetzt hier mit 10 Euro und dann bietet mir bitte was. Und das war damals komplett anders. Und das muss man natürlich immer noch versuchen, ein bisschen rauszufiltern. Und es fehlt halt so in gewisser Weise so diese, ich sag's mal auch, Dankbarkeit. Ja, das war halt damals so. Die Leute waren wirklich dankbar, dass Leute was machen, dass die Party machen und die Leute weggehen konnten und zu ihrer Musik tanzen konnten.
Und heute kann man jeden Tag zu Techno-Feiern gehen quasi und sagt dann, mal gucken, muss sich auch erstmal lohnen.
Naja, du hast halt, guck mal, wenn du jetzt überlegst, du kannst halt in jedem Moment kannst du auf jede Musik der ganzen Welt zugreifen, indem du einfach dein Smartphone anschaltest. Und damals war das halt einfach was Besonderes. Und so ist halt vieles, schon eine gewisse Übersättigung auch in den Leuten, in den Köpfen drin. Und das merkt man natürlich auch bei der ganzen Einstellung von den Leuten, wenn sie weggehen. Wobei ich aber jetzt nicht sagen will, das Publikum ist scheiße. Also ich habe halt schon das Gefühl, dass die bei uns im Club sind, wir sagen auch immer gerne, wir haben unser Wohnzimmer, dass die das schon wissen. Und dass die sich da schon wohlfühlen und schon wissen, dass wir schon unsere eigene Welt da ein bisschen darstellen.
Wie siehst du das aus Betreibersicht? Ich habe mal mit Westbam hier ein Interview gemacht und der meinte, dass man früher noch in der Anfangszeit auch alles Mögliche irgendwie immer so aufgelegt hat auf den Partys. Also dass nicht nur eine bestimmte Art von Techno gespielt wurde und dass er meinte, dass heute das schon sehr gleichförmig ist, also dass du oft in den Club reinkommst und es kommt schon quasi der gleiche Song oder ein gleiche Beat, wie wenn man rausgeht. Hast du auch das Gefühl, dass sich das irgendwie mittlerweile mehr ähnelt oder nicht so kreativ mehr ist?
Ich glaube, das kommt aus dem Club an. Also wir bekommen sehr oft das Feedback von den DJs, dass man bei uns noch sehr viel experimentieren kann. Dass die Leute schon sehr offen sind, wenn es darum geht, auch mal das Genre zu wechseln oder auch mal ein paar Sachen zu bringen, die jetzt halt nicht erwartet werden. Aber natürlich gibt es im elektronischen Bereich in Deutschland so einen, sag mal, Mainstream. Den gibt es schon.
Okay. Du machst es ja jetzt schon ziemlich lange. Gibt es, also wahrscheinlich hast du den totalen Alltag da in dem Job, aber gibt es immer noch so Momente in der Distillery auch heute, die dich noch überraschen, die noch irgendwie völlig neu für dich sind oder die aufregend sind?
Es gibt auf jeden Fall Momente, wo ich Gänsehaut bekomme. Na klar, auf jeden Fall. Wenn dann. Aber das kommt immer ganz auf an, welcher DJ da ist, welcher Act da ist und was die konkret machen und wie dann auch die Verbindung zum Publikum entsteht. Und das kann man jetzt gar nicht irgendwie mit Worten beschreiben. Ne? Also an den letzten Moment, wo ich wirklich gedacht habe, hier, das gibt's ja nicht. Das war, als Laurent Garnier ein 8 Stunden Live-Set gespielt hat. Und da war früh am Morgen eine Energie in dem Laden. Das war halt unbeschreiblich. Und diese Momente gibt's immer wieder. Natürlich stimmt das schon. Ne? Es gibt viele Dinge oder einen gewissen Alltag. Und ich habe halt schon da jetzt auch schon so viel mitgekriegt. Das wird halt immer weniger. Das stimmt schon.
Oh, da ist immer noch Lust drauf. Also wegen diesen Momenten merkt man wahrscheinlich auch, warum man es mal angefangen hat zu machen, oder?
Ja, na klar. Sonst würde ich den Laden nicht mehr machen. Also sonst würde ich auch nicht so massiv drum kämpfen, dass wir halt unseren Standort behalten. Das hat mich auch in gewisser Weise jung gehalten, habe ich das Gefühl. Also macht schon noch Spaß. Vor allem auch, da ist das Team, das natürlich den Laden schmeißt. Das ist der eine Faktor, der natürlich wahnsinnig viel Spaß macht, also mit den eigenen Leuten umzugehen. Dann natürlich auch mit den Menschen umzugehen, mit den Gästen, die halt kommen, auch die Feedbacks zu bekommen. Und immer wieder mal kommt oft mal jemand vorbei und sagt halt mir während des Abends im Laden, ja danke, dass ihr das macht. Und sowas ist halt was verdammt Schönes.
Ja, dir ist auch Nachhaltigkeit ziemlich wichtig, oder?
Ja, ich bin auch bei den Grünen. Letztendlich ist ja auch so eine Türpolitik, eine gewisse Nachhaltigkeit. Ne? Man verzichtet in dem Moment auf Einnahmen, weil man natürlich Leute wegschickt. Aber man macht das natürlich mit dem Ziel, den Club länger am Leben zu halten. Das ist so eine Grundeinstellung von mir.
Wen schickt ihr heute so weg? Du meinst ja, diese Szene gibt's nicht mehr. Damals waren es Leute, die nicht in der Szene waren. Wer ist es heute?
Ja, heute schicken wir vor allem Leute weg, wo wir das Gefühl haben, dass sie auch Stress machen. Mhm. Also darauf haben wir gar keine Lust. Und schon auch Leute, wo wir denken, die gehören da nicht rein. Ne? Es gehört halt auch niemand rein, der die ganze Zeit irgendwie an der Tanzfläche am Rand steht und die Leute anklotzt. Da haben wir keine Lust drauf, das stört einfach. Und so versuchen wir im Prinzip, Es gibt da immer so eine kritische Masse. Ne? Man kann natürlich auch Leute versuchen, da mitzunehmen. Und wenn die eine gewisse Zeit dann da waren, ändern die sich auch. Also die gehen dann auch mit dem, was da im Laden passiert. Du brauchst halt, wie gesagt, immer so eine kritische Masse, die da überwiegt. Aber wie gesagt, das ist halt so eine, wir versuchen halt so eine eigene geschützte Welt aufzubauen. Und es geht ja auch darum, dass du quasi die Musik, dass du dich quasi da reinfallen lassen kannst, dass du die Augen zumachst und dich im Prinzip gehen lassen kannst. Und damit bist du ja auch verletzlich. Und diese Verletzlichkeit braucht halt einen geschützten Raum. Und den müssen wir halt dadurch bewahren, indem wir Leute halt nicht reinlassen, die, von denen wir halt denken, dass die das stören könnten.
Weil sie auch übergriffig werden könnten oder solche Geschichten?
Nee, es geht gar nicht um Übergriffigkeit in erster Linie. Das ist einfach eine Ausstrahlung. Ne? Es gibt Leute, die haben eine gewisse Energie und die machen dann die Atmosphäre kaputt.
Mhm.
Und das muss man halt, das ist natürlich relativ schwierig in dem Moment, wenn die jetzt an der Tür stehen, in Sekundenbruchteilen zu erkennen, okay, passt das jetzt oder passt das nicht. Aber das ist im Prinzip so dieser grobe Leitfaden, worum es halt geht.
Du hast auch gesagt, deswegen kämpft ihr auch darum, den Standort zu behalten. Ihr seid auf diesem alten Bahngelände. Steht das irgendwie in Frage, ob ihr da bleiben könnt?
Naja, das gehörte bis 2013 der Bahn, dann wurde es verkauft an einen Investor hier in Leipzig. Und es gibt natürlich eine Stadtplanung für diese gesamte, für das gesamte Gebiet, was vorsieht, dass dort Wohnhäuser hinkommen.
Es ist eine sehr, ja, so, ich nenne das immer so eine Brachfläche. Ich wohne nämlich genau daneben. Da ist ja irgendwie auch nichts. Ne? Also da kann man gut immer morgens auch joggen oder spazieren gehen. Genau. Leute laufen mit ihren Hunden darum.
Genau. Und da gibt es halt schon seit Jahren den Plan, dieses gesamte Gelände zu entwickeln, was ja auch Sinn macht. Und in der ersten Entwurfsplanung waren wir halt gar nicht mehr drin.
Oh.
So, dann haben wir 2013 eine Demo gemacht und auch eine Online-Petition, haben es dann auch geschafft, dass es im Jahr 2014 vom Stadtrat einen Beschluss gab, der halt gesagt hat, okay, wir müssen die Planung so ändern, dass wir dort bleiben können. Die Frage ist aber halt, ob das den Investor interessiert. Und da habe ich so meine Zweifel.
Okay, aber ist es nicht mittlerweile auch dann cool, da so einen Techno-Club zu haben mit so viel Historie? Gut, vielleicht nicht, wenn Familien daneben, wenn man die da ansiedeln will.
Naja, du hast halt das Problem, dass natürlich jetzt weniger durch den Lärm aus dem Club, aber einfach durch die Leute, die kommen und gehen, natürlich Anwohnerbeschwerden auftauchen können, weil es halt einfach laut ist. Deswegen sind ja auch Clubs in einem Wohngebiet nicht zulässig. Wenn jetzt dort ein Wohngebiet entsteht, kann man schon mit 5 Fingern abzählen, dass das irgendwann mal Probleme gibt, wenn da halt draußen irgendwie eine Schlange ist und die ist natürlich auch laut
unterhalten. Genau, geht gar nicht unbedingt um die Lautstärke im Club, sondern auch um die Menschen dann davor oder auf dem Weg nach Hause, ne?
Genau, weil im Club, da kannst du mit verschiedenen Maßnahmen, kriegst du das weg. Das ist nicht das Problem. Ob das jetzt für, ich nenne mit Absicht den Namen des Investors nicht, ob das jetzt für die interessant ist, dass da so ein Club da ist, ich habe das Gefühl, das wissen die nicht, verstehen die nicht, versuche das denen auch zu erklären, aber so richtig ist da nichts.
Okay, also wird es da noch ein bisschen spannend. Schön wird es jetzt erstmal am Wochenende, 25 Jahre Distillery. Ihr feiert das jetzt richtig, oder? Gibt es dann auch wieder ein Treffen mit alten Wegbegleitern?
Na, wir haben quasi eigentlich schon wie ein Geburtstagsmonat.
Mhm.
Also wir fangen jetzt am 2., das ist jetzt am Montag, mit Ellen Eldin an. Der richtige Geburtstag ist der 14.10., da machen wir 25 Jahre, 25 Stunden. Und so zieht sich das im Prinzip über den ganzen Monat. Der Freitag feiert dann die Woche drauf mit Edison Groove. Ja, und so ist das halt unser Geburtstagsmonat. Wir denken noch drüber nach, ob wir mal noch so eine Art Empfang machen für die ganzen Stadtpolitiker und sowas. Das
werden
wir wahrscheinlich aber erst im November hinkriegen. Ja, so, das ist so der grobe Plan.
Alles klar. Denkst du, in 25 Jahren gibt es die Distillery noch und die Leute hören noch Techno?
Also sagen wir so, wenn es nach mir geht, auch selbst wenn wir jetzt von dem Standort weg müssten, hätten wir Plan B, würden wir auf jeden Fall weitermachen wollen. Ich habe da auch Lust drauf. Ob die Leute dann noch Techno hören, kann ich nicht sagen.
Ja.
Aber elektronische Musik wird es immer in irgendeiner Form geben und diese treibende Kraft in der Musik wird es auch immer noch irgendwie geben.
Das ist ein schönes Schlusswort, glaube ich. Vor 25 Jahren haben ein paar Jugendliche eine leerstehende Brauerei zum Techno-Club umgebaut. Die Distillery, die wurde zum Wegbereiter einer Techno-Szene in Leipzig, die heute fest in der Jugendkultur verankert ist. Und bei mir im Studio war Steffen Kache. Er ist Mitgründer und noch immer Betreiber des legendären Clubs. Danke, Steffen.
Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.